Herzlich willkommen zum Webcast Exploratives Testing mit dem Testmanager 2010. Mein Name ist Christian Binder und ich möchte heute Ihnen am Beispiel eines Tester-Entwickler-Szenarios zeigen, wie exploratives Testing unterstützt wird mit dem Testmanager 2010. Hierbei wollen wir ein Szenario wirklich durchspielen vom Tester, der explorativ testet, der einen Defekt findet, der Defekt im Prinzip vom Entwickler dann behoben wird, identifiziert wird, dann über ein Bild wieder zurückfließt zum Tester, der dann wiederum eine Verifikation des Defekts durchführt. Und dieses gesamte Zusammenspiel möchte ich heute dann kurz zeigen. Ganz kurz, kompakt sozusagen, was ist exploratives Testing? Exploratives Testing ist nichts anderes als ein Testverfahren, bei dem man ohne eine spezifizierte Prüfvorschrift arbeitet. Was ist jetzt eine spezifizierte Prüfvorschrift? Muss man sich so vorstellen, wenn man zum Beispiel manuelles Acceptance-Testing im UI durchführt, kann ich verschiedene Testfälle mir vorher definieren. Die schreibe ich mir zum Beispiel in einem Word-Dokument auf. Schritt 1 wird dann validiert im UI entsprechend visuell. Schritt 2 wird dann wiederum validiert im UI und so weiter. Also nachvollziehbare, spezifizierte Prüfschritte. Das ist dann das Standard-manuelle Testing, was wir auch schon in verschiedenen Webcasts gezeigt haben. Das explorative Testing hat genau das nicht. Das heißt, ich habe diese Testfälle nicht. Ich gehe dann ins UI rein und teste im Prinzip im UI unstrukturiert durch und versuche einen Fehler zu finden. Wichtig ist, dass exploratives Testing nur eine Ergänzung zu einer gesamten Teststrategie ist. Das heißt, normalerweise sollte man ein gesundes Maß an manuellen oder formalen Testfällen haben, wie eben beschrieben, plus entsprechend explorativen Testing. Und dadurch ergibt sich dann letztendlich eine Gesamtteststrategie. Weil man halt durch diesen Ansatz nochmal deutlich andere Issues finden kann, als es vielleicht über den manuellen Ansatz, formalen Ansatz möglich ist. Die Kombination hilft hier sehr, sehr stark. Es gibt noch eine Variante davon, das nennt sich intuitives Testing. Da möchte ich jetzt aber auf die Unterschiede nicht so genau eingehen. Der Effekt hier ist wirklich, dass es auf der Toolseite genau gleich funktioniert. Von daher ist da kein Unterschied. Ja, das sollte eigentlich reichen. Ich glaube, wir könnten jetzt da direkt mal einsteigen, dachte ich mir. So, kurz den Kontext zu setzen. Wir arbeiten mit einer Point-of-Sales-Anwendung, also einer ganz normalen, einfachen Kassenanwendung, keine komplexe Sache. Und kommen aus der Richtung der Requirements. Top-Requirement in diesem agilen Projekt hier, Post-Projekt, ist hier eine User-Story. Diese User-Story haben wir einfach im Prinzip die Teil der Kasse implementiert. Und wir sehen, dass die den Status Resolved hat. Code Complete and Unit Test Pass bedeutet, wir haben einen aktiven Build. Wir sind mit der Implementierung durch. Das sehen wir hier an der Stelle auch, dass also unsere Implementierungstasks den Status Closed haben. Und wir haben letztendlich eine Reihe von Testfällen, die wir gerne gegen dieses UI validieren wollen. Da gibt es natürlich zum einen die Testfälle, die man halt als strukturiertes manuelles Testing letztendlich kennt, wo man einfach in einem Testfall verschiedene einzelne Schritte hat. In dem Fall, man startet die Applikation, man fügt zwei Artikelpositionen hinzu und rechnet mit K ab und auf der rechten Seite, welche Ergebnisse dabei visuell verifiziert werden sollen. Das ist also mal die eine Möglichkeit. Und beim explorativen Testing, das ja ergänzend ist, noch zusätzlich zu diesen verschiedenen manuellen Tests, die man schon, sage ich mal, definiert hat. Da sieht es ein bisschen einfacher aus. Fehlen uns nämlich genau diese Schritte und da geben wir einfach nur letztendlich an, okay, ein Schritt, break it und wir finden hoffentlich kein Defekt an der Stelle. Okay, nehmen wir das mal hin. Wie bringen wir das Ganze jetzt zur Ausführung letztendlich? Und dazu gehe ich mal in eine andere Oberfläche. Das ist der Test Manager 2010, unser Testing Center sozusagen. Hier wird die Testplanung, Konfiguration, da kann man auch diese ganzen Testfälle managen. Das alles wird hier gemacht. Und ich habe jetzt hier schon mal in diesen Kontext eines Testplans letztendlich unsere User Story reingezogen. Und da sind automatisch dann alle entsprechenden Test Cases mit reingekommen, also die Testfälle. Jetzt ist es so, wir wollen natürlich nur diesen explorativen Bug mal oder Testfall mal durchführen. Also Und hier oben sehen wir noch, dass wir genau diesen einen Build testen. Bringe ich den mal zur Ausführung. Da startet jetzt der sogenannte Test Runner. Der Test Runner ist ein Tool, was uns unterstützt, dahingehend genau diese Testfälle einzeln auszulesen und dann diese Schritte hier auf der linken Seite anzuzeigen, sodass wir dann genau sehen, was zu tun ist. Das ist so ein leichtes Tool im Prinzip, um die Testausführung zu supporten. Jetzt starten wir also mal die Applikation als erstes. Und jetzt spielen wir halt mit der Applikation ein bisschen rum, gucken, ob wir irgendein Problem finden. Ja, was soll man machen? Also erstmal ein paar IDs einklümpeln, zum Beispiel 707 wäre eine ID. Haben wir jetzt geladen, das ging ja relativ flugs. Jetzt würde ich sagen, nochmal eine weitere ID, die wir hinzufügen können, ist die 76. Und wir sehen schon, das dauert länger. Immer noch, immer noch. Das ist es denn wirklich so schlimm mit der 706? Probieren wir mal, indem wir mal eine andere Artikelnummer ziehen sollten. Oder ist es wieder schnell? Ist aber so ein Problem, das heißt, mal schnell, mal langsam, ist unschön, ja. Ja, vielleicht sieht man das schon hier, dass der Name ein bisschen aber komisch ist, aber schauen wir einfach mal rein. Das heißt, was wir jetzt machen würden, ist, wir würden das jetzt auf fehlerhaft setzen. Können wir hier noch einen Kommentar hinzufügen, dass es für die ID 706 ein Problem bedeutet letztendlich. Und das Wichtige ist, jetzt können wir einen sogenannten explorativen Bug erzeugen. Machen wir das mal. Und das ist jetzt hier eine relativ interessante Geschichte ist, wenn ich ja zum Beispiel explorativ teste, bedeutet das, dass ich ja teilweise 20 Minuten vielleicht im UI verbringe. Und jetzt finde ich ganz am Ende und in den letzten 5 Minuten irgendein Problem. Jetzt will ich nicht den, das, was ich vorher gemacht habe, ist vielleicht gar nicht relevant aus meiner Sicht. Das heißt, ich könnte jetzt hier über diesen Slider eingrenzen, welche Zeit möchte ich gerne von dem Recording, was wir dann später sehen werden, was wir im Hintergrund gemacht haben, was möchte ich gerne mitnehmen. Und was möchte ich gerne nicht mitnehmen? Also wir nehmen jetzt mal alles mit an der Stelle, aber das kann ich hier einstellen und erzeugen einen Defekt entsprechend, auf den der Developer sich mal anschauen soll. Er wird sich freuen, weil manchmal langsam ist immer schlecht. Save and close. Das heißt, wir haben jetzt den Defekt rausgeschossen. Wir beenden jetzt den als fehlerhaft, unseren entsprechenden Testfall. Das Client können wir zumachen, brauchen wir jetzt in dem Fall nicht mehr und kehren zurück in die entsprechende Oberfläche. Hier sehen wir jetzt gleich, dass der entsprechend auch als failed, dass wir also ein explorativen Problem gefunden haben. Jetzt gehen wir mal zurück ins Development, schauen uns mal an, wie sich das dann da darstellt und da schaut der Dev sich halt seine Defects an sozusagen am nächsten Morgen und freut sich über ein Slow Performance Loading ID 706, ja. Schauen wir uns den Defekt mal an. Das erste, was sich anguckt, ist, ey, welcher Build ist getestet worden? Ja, und das ist eine wichtige Information, damit er weiß, in welcher Solution aus Version Control, was er sich einfach dann holen muss, um ein lokales Repo nochmal aufzuziehen. Und hier sehen wir, dass wir im Prinzip ein Video haben. Wir haben jetzt natürlich beim explorativen Test nur genau einen Schritt. Das heißt, jetzt werden wir uns mal das Video entsprechend dort angucken. Das führen wir aus natürlich. Entsprechend und schauen uns an, was er denn unter langsam versteht. Ein Video kann das ja ganz gut darstellen. Sehen wir, wie es im Prinzip sich das UI initialisiert. Unseren ersten Schritt, starten der Applikation. Jetzt kann man das ein bisschen beschleunigen, da war ich ein bisschen zu langsam. Ja. Aber das ist ganz gut, dann haben wir es Realtime an der Stelle. Wir sehen jetzt im Prinzip, uns die erste ID eingegeben haben, die 707. Und wie lange es gedauert hat, ungefähr, bis die ausgeführt worden ist. Die 706 jetzt als zweiter Schritt, den wir durchgeführt haben, der kritisch ist. Und die Ausführung, die jetzt ja ein bisschen länger gedauert hat. Und netterweise habe ich ja jetzt noch im Prinzip noch einen dritten Artikel hinzugefügt, wo wir jetzt sehen können, yeah, das geht doch eigentlich schneller. Okay. Jetzt entscheidet sich im Prinzip hier, das ist natürlich jetzt ein bisschen diffuses Problem normalerweise für Entwickler, die sagen, ey, ein bisschen langsam, mal langsam stelle ich nicht an. Wir nehmen es jetzt mal ernst in dem Fall. Es gibt also auch einfachere Probleme und nehmen mal hier die Solution her und versuchen das mal im Profiler kurz uns runter zu tracken und zu verstehen, was das Problem ist. Erzeuge ich eine Performance-Session jetzt im Profiler und füge jetzt noch ein Ziel hinzu, was ich dann eigentlich Profiler gerne getraced haben möchte. Nehmen wir mal das komplette Programm von dem Client mit. Als Start nehmen wir natürlich das POS UI, starten jetzt mal im Prinzip diese lokalen Trace und versuchen im Prinzip das Spielchen immer genauso durchzuspielen, wie das jetzt der Tester gemacht hat. Das machen wir jetzt hier lokal, das heißt, wir fangen mit der 707 an, schauen mal, wie lange dauert das. Das ging relativ zackig. 706, schauen wir uns nochmal an. Jo, dauert ein bisschen länger. Ja, okay. Kommt aber, funktioniert aber, ist immer schlecht. Und den letzten, mal schauen wir gleich. Okay, ich habe jetzt im Prinzip eine Repro. Schauen wir uns das mal an, was der Profiler dazu sagt, was das hauptsächlich die Zeit verloren gegangen ist. Das Log brauchen wir nicht hier unten. Gerade. Schauen wir uns das mal gleich an. Den Performance Profiler auch nicht. So, was er sieht, wir haben ja ein bisschen in der Mitte ein bisschen CPU-Last, aber wir gehen jetzt, ohne dass ich jetzt direkt in den Profiler einsteige, im Detail schauen wir uns mal den sogenannten Hot Pass an. Und wir sehen hier, dass wir eine Regular Expression ausführen, die uns ungefähr 98% unserer Zeit stiehlt. Und das Ganze wird aus der Build Position Factory heraus, in der Add Position Factory gestartet. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal dahin, weil das ist unser Code, den wir geschrieben haben. Und dann sehen wir hier im Prinzip an der oberen Stelle die Build Position Add Factory. Add Position, Entschuldigung, wird aufgerufen von wem und wen ruft sie auf, nämlich genau die Regex. Und hier unten, vielleicht können wir das gleich im Source Code sehen, für alle Experten, die jetzt mit Regular Expressions viel machen. Das ist die Regex, die er versucht im Prinzip auszuführen und letztendlich dort dann hier die meiste Zeit bei der Ausführung verbringt. Dann lassen wir uns mal den Fix schnell durch ein. hinzufügen und hier sehen wir im Prinzip, wo auch die meiste Zeit verbraten wird. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden jetzt einfach mal für alle Kenner von Regex würden wir hier im Prinzip den Stern entfernen, damit wir die Performance-Problem gelöst. Wir machen jetzt aber nochmal einen Schritt mehr, nämlich so ein typisches Beispiel, dass wir einen Bug einbauen, sozusagen, wir haben Fehler, wir nehmen diese Klammer noch mit weg. Ja? Das würde jetzt einen Defekt erzeugen letztendlich. Zusätzlich, wir haben es sozusagen kaputt gemacht. Und da möchte ich gerne jetzt Folgendes machen. Möchte ich jetzt also einchecken, das Ganze. Okay, fix Perf Problem. Problem ID 706 hatten wir, glaube ich, gesagt. Genau. Und wir assoziieren jetzt mit dem Check-in noch den entsprechenden Defekt und setzen auf Resolved. So, bevor ich jetzt die Check-in einsetze, durchführe, möchte ich nochmal was validieren. Und zwar die Branch wird ja im Prinzip, wo sich der Code befindet, möchte ich jetzt mit so einem sogenannten Gated Check-in versehen. Das heißt, es gibt verschiedene Trigger beim Build, normalerweise manuell. Da würde er jetzt ein Check-in ausführen. Ich möchte aber jetzt zum Beispiel ein Gated Check-in nehmen an der Stelle. Der validiert mir sozusagen, ob mein Code wirklich valide ist, den ich habe. Bildet den sozusagen temporär und nur wenn der Build durchläuft, erfolgreich, checkt er ein. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und ich checke jetzt im Prinzip das Ganze ein. Ja. So, jetzt fragt er mich gleich, hey, pass mal auf, du musst erst sozusagen dein Check-in-Gate muss erstmal den Build durchbauen und wird den nur dann sozusagen für dich einchecken. Und meine Hoffnung an dieser Stelle, während der jetzt läuft, ist, dass ich im Prinzip noch nicht mal den Check-in ausführen konnte, weil ich jetzt im Prinzip fehlerhaft behoben habe, den Defekt. Ja, das heißt, ich habe sozusagen zwar den Defekt behoben, aber beim zweiten Defekt hinzugebaut. Und sowas würden wir natürlich dem Tester nicht gerne zur Verfügung stellen, weil der wird dann ein anderes Problem finden. Aber das ist noch viel, viel einfacher. Wir werden das jetzt gleich mal sehen, wie es fehlschlägt. Warten wir kurz, bis der Build fertig ist. So, der Build ist fertig, er ist fehlgeschlagen. Das ist genau das, was wir wollten. Schauen wir uns mal an. Das heißt, der Check-in wurde rejected. Ja, damit kann man auch die Build Quality auf Rejected setzen an der Stelle. Und das Interessante ist eigentlich das, dass wir hier sehen können, dass einer unserer Tests fehlgeschlagen ist, von unseren Unit-Tests fehlgeschlagen ist. Wenn wir uns jetzt mal die Ergebnisse angucken, ist nicht schlimm, muss man manchmal Sachen zweimal machen. Funktioniert auch dann. Da sehen wir im Prinzip, dass unser Factory-Test mit der Add Position fehlgeschlagen ist. Gehen wir jetzt in die Testergebnisse rein mal, sehen wir auch, was unser Problem war, dass er im Prinzip hier an dieser Stelle eine Exception bekommen hat, während wir im Prinzip, während der Regex-Parser im Prinzip versucht hat, diese Regex zu parsen. Und er sagt uns auch, dass uns eine Klammer fehlt an dieser Stelle. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ja. So, also was müssen wir tun, um letztendlich das dann zu beheben? Wir gehen dann zurück in unseren Source Code, Factory rein. bringe jetzt im Prinzip die Klammer rein, um die Regex wieder sauber zu haben. Bisher ist ja nichts passiert. Wir haben noch keinen Code wirklich eingecheckt. Das Gate hat uns da sozusagen bewahrt vor diesem Problem. Und was wir jetzt machen, ist, wir starten natürlich das Gleiche nochmal. Sagen, hey, lass uns das nochmal probieren. Okay, wir probieren es nochmal genau über die gleiche Schiene. Und wenn jetzt der Gated-Check-In wirklich faktisch durchläuft, haben wir im Prinzip einen neuen Build, den wir freigeben können. Ja, das ist okay. Hier sehen wir noch ein paar Notifications. Den einen können wir zumachen hier. Den brauchen wir nicht, den haben wir schon. Jetzt müssen wir warten, bis der fertig ist. So, der Build ist durchgelaufen. Schauen wir uns den an. So, jetzt können wir ihn im Prinzip freigeben für das Testing-Team. Ready for Initial Test. Das heißt, das, was wir getan haben, ist sauber durchgelaufen. Und dazu gehen wir jetzt mal zurück in die Testumgebung, weil wir wollten ja eigentlich hauptsächlich das Testing machen. Da gibt es einen Tracking-Bereich. In dem Tracking-Bereich können wir jetzt schauen, gibt es einen neuen Build für uns? Machen wir das genau. Den sehen wir jetzt hier. Und sagen, hey, wollen wir den nehmen? Da ist nämlich zum Beispiel unser Bug behoben. Ja, dann sagen wir natürlich klar, den wollen wir nehmen und mit dem Plan verknüpfen. Das brauchen wir gerade nicht. Und dann gehen wir wieder in die Testausführung rein. Wir sehen, wir haben jetzt einen neuen Build gebaut an der Stelle. Und ja, und jetzt können wir im Prinzip unter dem Bereich Verify Bugs jetzt versuchen, in dem neuen Build diesen Bug, den wir haben, sozusagen zu verifizieren. Und da startet er jetzt automatisch sozusagen das Interface. Also den Test Case wieder, der im Prinzip genutzt worden ist, um den auch zu finden. Was wir jetzt machen können, wir können Play All machen. Und der macht jetzt im Prinzip ein Playback. Startet die App. Jetzt können wir uns das anschauen, was passiert. Lädt den nächsten und das ging jetzt aber richtig schnell. Dreimal hintereinander und die Roundtrips waren schnell. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich sagen, das Ding war erfolgreich gewesen. Das heißt, wir haben sozusagen ein Action Recording, was im Hintergrund für uns aufgenommen worden ist, haben wir ja, hergenommen und konnten jetzt im Prinzip den Test validieren. Den brauchen wir nicht. Und können sagen jetzt Safe and Close als erfolgreich. So können wir so einen Workflow machen und da haben wir jetzt den Defekt sozusagen validiert aufgrund eines Recordings, was wir aufgenommen haben vorher. Jetzt werden wir sogar noch gefragt, haben wir den Bug wirklich qualitätsverifiziert? Wenn ja, dann sagen wir Safe Change. Wenn nein, also ändern den auf Close sozusagen. Wenn nein, könnten wir sozusagen, wenn er immer noch da wäre, würde man was anderes machen und ihn wieder, also erneut öffnen. Wenn wir beim Testing schon sind, wenn wir jetzt sagen, ich meine, das ist im Prinzip dieses unstrukturierte, explorative Testing oder vielleicht auch das intuitive Testing, kann man so mit dem Toolset im Prinzip abfahren und trotzdem Entwicklern sozusagen die Möglichkeit geben, dann das, was du getan hast, wirklich auch versuchen, also nachvollziehbar zu bringen. Deswegen habe ich so ein bisschen ein diffuses Problem, wie jetzt ein Performance-Problem mal hergenommen als Beispiel. Es gibt natürlich viel, viel einfache Sachen wie Exceptions und solche Geschichten. Natürlich gibt es auch viel komplexere Dinge, die dann wieder schwieriger nachzuvollziehen sind im Repos. Da braucht man vielleicht noch Lab-Management von uns, um im Prinzip Snapshots von dem Test-Environment zu haben. Aber was ich dann im Endeffekt auch nochmal machen kann, ist, wenn ich vielleicht sage, ich habe jetzt explorativ irgendein Problem gefunden, dass ich sage, ich möchte vielleicht daraus dann nochmal einen entsprechenden Test-Case machen, also einen wirklich manuellen, strukturierten Test-Case. Und da können wir jetzt im Prinzip aus dem Bug heraus einen Test Case erzeugen, und würden dann hier unten diese ersten Schritte, die werden aus dem Recording sozusagen eingebaut, kriegen wir so als Beispiel sozusagen reingeladen. Das können wir jetzt dann natürlich alles ausformulieren, wenn wir wollen. Er gibt uns aber erst schon mal die wichtigsten Schritte in etwa mit, die wir haben. Das könnten wir sozusagen als Grundlage nehmen, um jetzt letztendlich daraus nochmal aus der explorativen Test dann irgendeinen manuellen Test zu machen, den wir immer wieder verifizieren wollen, damit wir jetzt zum Beispiel da keine Regression mehr bekommen. So könnte der Use Case aussehen. Ja, ich hoffe, dass wir einfach mal gezeigt, wie könnte man das machen mit dem Test Manager 2010. Und ich denke, es ist besonders wichtig, gerade für agile Teams auch, die sehr schnell iterativ testen müssen, in ihrem Sprint zum Beispiel, wo manchmal wirklich die Zeit ein bisschen fehlt, leider die Zeit ein bisschen fehlt, wirklich manuell alle Testfälle wirklich runterschreiben zu können. Ist natürlich gut, wenn man sie hat, aber da ist exploratives Testing, denke ich, noch ein sehr, sehr großer Bestandteil. Und so könnte man im Prinzip arbeiten damit, mit dem Testmanager trotzdem explorativ wenig Overhead zu erzeugen. Ja, ich hoffe, dass das ganz nachhaltig so nachvollziehbar war. Gut. So. Dann möchte ich ganz kurz noch zum Abschluss, ich hoffe, dass dieses kleine Szenario Ihnen einen ganz guten Überblick ja, geliefert hat in der Kürze, was so geht, und das ist halt auch nicht nur explorativ, das Testing ist das eine, auf der anderen Seite auch diese anderen Mechanismen zur Qualitätssteigerung letztendlich hin beitragen in dem Zusammenspiel zwischen Developern und Testern, auch wie zum Beispiel den Gated Check-in, den wir gesehen haben. Und wenn Sie mich erreichen wollen, Fragen haben, können Sie mich unter blogs.msdm.com/cbinde erreichen. Und da vielleicht noch zu erwähnen, ich habe da so ein Visual Studio AL-MPWO abgelegt. Da versuche ich im Prinzip für Sie Themen irgendwo abzulegen rund um das Thema Application Lifecycle Management, die wir haben. Vielleicht, wenn Sie bestimmte Themen suchen, das ist ein bisschen gruppiert nach verschiedenen Bereichen: Test, Architektur, Build, Version Control, Development und Übersichtstalks. Das sind jetzt deutlich, sind mehr oder weniger 30 Sachen, glaube ich, 30 Items momentan drin, und das wächst ein bisschen, das pflege ich weiter. Soll Ihnen vielleicht, wenn Sie neu sind im Thema, ja, den ersten Schritt oder die ersten Schritte ein wenig vereinfachen, bestimmten Content zu finden, vornehmlich primär deutscher Content natürlich, aber ein paar Sachen sind natürlich auch in Englisch. Dies habe ich dann entsprechend gekennzeichnet. Also würde mich auf Ihr Feedback auch wünschen, ob Sie die Art der Darstellung okay finden und damit entsprechend es für Sie Mehrwert entsprechend ist oder nicht. Ja, wie immer die weiterführenden Informationen, wenn Sie sich generell zu Visual Studio informieren möchten, unter microsoft.de Visual Studio, und entsprechend hier nochmal auch Veranstaltungshinweise und so weiter unter microsoft.de Visual Studio News, was alles Neues so läuft bei uns. Ja, ich bedanke mich wie immer und hoffe, dass Sie Lust haben, auch den nächsten Cast sich anzuhören.